Marco, wer ist kräftiger? Tom Evans, der UTMB-Sieger, oder Matthias Steiner, der ehemalige Olympiasieger im Gewichtheben?
Ich würde sagen Matthias Steiner, aber ich würde Matthias Steiner eigentlich auch gerne mal auf dem Trail sehen. Das wäre auf jeden Fall interessant.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Herzlich willkommen zu unserer Rubrik Coaches Corner hier im Trailfunk. Mein Name ist Benny Bublak und mir zugeschaltet ist endlich mal wieder, es gab viel zu lange keine Coaches Corner Folge, Marco Fuchs. Marco, wie geht's dir und wie ist der Oktober so in Köln?
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ist echt viel zu lange her. Der Oktober ist hier wie immer bisschen regnerisch, kalt, trübe. Also man merkt, die Wintersaison steht an. Und ja, aber mir geht's gut. Und ich freue mich sehr auf die Folge mit dir.
Super. Du musst uns mal ein bisschen updaten, weil wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen. Du bist gerade voll dabei in deinem Projekt zu deiner Masterarbeit und bist da fleißig im Labor oder ja am Laufband und hast da viele Probanden, die du da ein bisschen quälst, muss man schon so sagen, oder? Wie läuft das und wie läuft dein eigenes Training auch vielleicht?
Ja, die Probanden, die machen das natürlich alle freiwillig, aber nee, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt 13 Männer und Frauen schon getestet, also insgesamt, und es haben sich tatsächlich auch sehr viele auch aus dem Podcast gemeldet, die
sehr, sehr cool
bei der Studie als ProbandInnen mitmachen. Und genau, da haben wir jetzt 13 schon getestet. Es kommen sehr wahrscheinlich dann noch so um die 25 dazu. Also, dass wir im Endeffekt zwischen 35 und 40 ProbandInnen liegen. Und das ist auf jeden Fall mehr als das, was wir uns erhofft haben. Deswegen danke auch an alle, die schon teilgenommen haben und den Podcast hier hören. Und wir suchen tatsächlich noch ein paar Frauen. Also, wenn ihr noch wen kennt oder selber Interesse habt, dann meldet euch gerne. Aber ja, die Daten, die wir jetzt gesehen haben, sind auf jeden Fall schon spannend und motivieren uns auf jeden Fall weiterzumachen und sind auch genau das, was wir uns so erhofft haben.
Ja, ja, um vielleicht nochmal, wir müssen es, glaube ich, nochmal erklären, falls es ist ja schon eine Weile her. Ich glaube, wir haben es letzte Mal schon ein bisschen erzählt oder aber vielleicht auch für alle, die neu dazugekommen sind. Du machst eine Studie oder zur Ermüdungsresistenz. Erklär vielleicht nochmal kurz, was deine Probanden genau tun müssen. Vielleicht
können.
Sind jetzt, oder können, dürfen. Sind jetzt viele motiviert mitzumachen, aber vielleicht ist es mal ganz gut zu wissen, was sie dann noch erwartet.
Genau, also wir machen erst eine Eingangsdiagnostik. Das ist ein Stufen- und ein Rampentest. Das sind so ungefähr 12 Kilometer zusammen. Und dann dürfen die ProbandInnen eine zweistündige Dauerbelastung auf dem Laufband durchführen in der selbstgewählten 6 Stunden Race Pace. Und danach machen die gleiche Testung, die am Anfang gemacht haben, nochmal am Ende. Also wir liegen so zwischen 38 und 53 Kilometer, was die ProbandInnen dann am Ende an Distanz haben. Und genau, wir schauen uns dann verschiedene Faktoren an. Zum einen die VO2 Max, aber auch die Laufökonomie. Und schauen uns dann an, wie stark die Probanden ermüden oder eben nicht ermüden oder sogar hinten raus besser werden.
Okay. Wir wollen vielleicht auch nochmal über deine Ergebnisse dann, wenn sie auch wirklich final und da sind, nochmal in der Tiefe reden. Du hast den Test auch selber gemacht, oder?
Genau, ich war Proband Nummer 1. Da war es leider draußen über 30 Grad.
Ui.
Und das Labor wurde ein bisschen zur Sauna. Deswegen wurde es ziemlich hart hinten raus, aber genau, ich habe das Ganze auch selber gemacht. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber war natürlich auch fordernd. Und deswegen kann ich, glaube ich, ganz gut, wenn ich neben den ProbandInnen stehe und sie anschreie, dass sie schneller laufen sollen, gut relaten, wie es einem geht in dem Moment.
Okay, cool. Und vielleicht mal so ein erster Zwischenfazit. Ich habe gesehen, der Markus Brennauer, ein wahnsinnig guter Läufer, ist zum Beispiel auch bei dir gewesen. Wie stark ist Markus ermüdet? Es würde mich jetzt interessieren, gegen Markus laufe ich ja ab und zu auch mal. Beziehungsweise, gibt es uns schon so ein Zwischenfazit bei dir, was du siehst?
Genau, also insgesamt sieht man schon, dass es Athleten gibt, die es schaffen, nach dieser Belastung noch ein höheres Niveau abzurufen als davor. Sowohl in der maximalen Leistungsfähigkeit auch als in submaximalen Kategorien, zum Beispiel die Laufökonomie, wird bei manchen AthletInnen sogar besser. Bei vielen bleibt sie gleich und bei manchen wird sie aber auch schlechter. Also man sieht so ein bisschen alles, aber normalerweise würde man in der Literatur zum Beispiel davon ausgehen, dass die Laufökonomie immer schlechter wird. Und wir haben jetzt eigentlich schon in den ersten Probanden zeigen können, dass das nicht immer der Fall ist. Und ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende Ergebnisse und es ist natürlich auch sehr schön zu sehen, wer sich alles so gemeldet hat. Also es sind sehr viele dabei, die auch wirklich extrem gute Läufer sind und dann zu sehen, dass sie sich so ein Protokoll antun wollen, um die Daten zu bekommen, aber auch der Wissenschaft weiterzuhelfen, ist natürlich super.
Genau, also die Laufökonomie wird tatsächlich bei einigen sogar besser, obwohl sie so lange laufen. Und das ist ja dann wahrscheinlich genau das, was du als gute Ermüdungsresistenz bezeichnen würdest, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja, aber wir können sehr gerne nochmal eine Folge machen, wenn die Studie in trockenen Tüchern ist und wir die ersten ganzen Ergebnisse ausgewertet haben. Dann kriegt ihr hier einen ersten Blick direkt in die wissenschaftliche Arbeit.
Ich wollte nur überleiten, weil von dem Thema Ermüdungsresistenz, darum soll es heute auch wieder ein bisschen gehen. Oder soll es auf jeden Fall gehen, vielleicht heute mal mit einer kleinen spezifischeren Note. Aber bevor ich das Thema einleite, muss ich dir vielleicht noch von meinem Training ein bisschen erzählen. Ich habe dir ja eben schon im Vorgespräch erzählt, ich trainiere gerade für den Mallorca bei UTMB. Das wird mein erstes sehr langes Rennen seit einigen Jahren, 138 Kilometer mit 5000 Höhenmetern in anderthalb Wochen. Und ich will eigentlich nur von einer Trainingseinheit erzählen, weil die auch ein bisschen überleitet zu unserem Thema, die ich letzte Woche gemacht habe. Und zwar waren das so, ich würde jetzt sagen, muskuläre Adaption im Downhill. Ich bin tatsächlich zweimal 5 Kilometer eine Forststraße runter gerannt. Man kann wirklich, in dem Fall, ich benutze das Wort ballern ja nicht so oft, aber in dem Fall ist es wirklich angebracht. Ich bin wirklich runtergeballert. Also ich hatte, glaube ich, am Ende eine 5 Kilometer Zeit von 16,5 Minuten. Also 3,12er Pace oder so. Was vielleicht nicht so schlau war, bin dann nochmal hoch und habe das nochmal gemacht. Genau, da macht es natürlich Sinn, so schnell wie möglich wirklich einen Downhill runterzulaufen. Ist an einer Forststraße natürlich einfacher als auf dem Trail. Was dann aber spannend war, fand ich, es fühlt sich ja währenddessen nicht krass hart an. Hast du auf jeden Fall nicht das Gefühl. Ich bin auch nie irgendwie in einem hohen, wenn du jetzt von der Herzfrequenz ausgehst, das ist ja so auch das Interessante, finde ich, daran, wie die Systeme unterschiedlich belastet werden. Und wir sind so Herzfrequenz fokussiert. Bei der Herzfrequenz bin ich vielleicht mal kurz in Zone 3, aber eigentlich eher so im normalen Zone 2-Bereich. Aber was natürlich voll massiv belastet werden, ist die Muskulatur. Und was mich dann schon erschrocken hat, wie müde mich diese Einheit gemacht hat. Das hat sich währenddessen nicht so angefühlt, aber danach habe ich sofort gemerkt, war ich sehr, sehr müde und auch die folgenden Tage, das war vielleicht auch der Fehler. Ich hab die Einheit extra eher am Ende meines Blogs gemacht, weil ich dachte, jetzt habe ich schon viele Höhenmeter gemacht, bin ich eigentlich schon ganz gut in Downhill. Und jetzt muss ich nicht mehr so viel Umfang machen, also kann ich die Einheit jetzt, aber eigentlich hatte ich noch an dem Wochenende einen Long Run geplant und den musste ich dann tatsächlich so ein bisschen sausen lassen, beziehungsweise ich war dann einfach nur lange wandern, weil meine Muskeln danach so durch waren nach dieser Einheit 2 Tage lang, das ist, ja, ich hätte Angst gehabt, mich zu verletzen. Interessant, wollte ich dir einfach nochmal schildern, wie da meine Erfahrung war.
Auf jeden Fall sehr interessant. So ein bisschen Downhill-Training lasse ich auch immer trainieren, vor allem für so bergige Rennen. Und das ist natürlich schon eine sehr stabile Einheit, also 2x5 Kilometer. Wahrscheinlich hast du jetzt die Handbremse komplett gelöst. Aber da sieht man halt, dass so ein Training auf jeden Fall wichtig ist und auch ein wichtiger Baustein sein kann. Aber dass man das natürlich gerade so ein exzentrisches Training sehr dosiert einsetzen sollte. Mhm. Weil, wie gesagt, in dem Moment merkt man nicht so, wie stark einen das ermüdet.
Voll, Wahnsinn.
Aber im schlimmsten Falle hat man dann über eine Woche Muskelkater.
Ja, ja. Ganz schlimm war es bei mir eigentlich nicht, aber um dann die Überleitung zu finden, wir reden heute darüber, wie man das vielleicht auch schlauer machen kann, als ich es getan habe, ohne diese krasse Ermüdung so zu stimulieren. Und das ist dann halt quasi schon die Überleitung zu unserem heutigen Thema, das nämlich heißt Ermüdungsresistenz und muskuläre Ausdauer. Jetzt werden die aufmerksamen Coaches Corner Hörer vielleicht sagen, hä, Ermüdungsresistenz, das hatten wir doch schon ein Thema. Und richtig, dazu hatten wir schon eine Folge, die ihr euch unbedingt auch vielleicht nochmal anhören dürft. Da haben wir mehr so ein bisschen über die Grundlagen geredet. Was ist Ermüdungsresistenz? Welche verschiedenen Systeme ermüden überhaupt? Und über die physiologischen Grundlagen. Wir haben uns aber gedacht, wir müssen das Thema unbedingt nochmal aufgreifen. Natürlich gerade, weil es auch ein absolutes Trendthema aktuell ist. Wie ich finde, vollkommen zu Recht, aber dazu kommen wir noch. Und ja, ich muss jetzt vielleicht auch ein bisschen ausholen, um das Thema einzuleiten. Deswegen vorher noch die Frage an dich, Marco. Ich weiß ja, du verfolgst viele, viele Sportarten und du bist viel, viel mehr Universalist als ich, der viel mehr in diesem Trailrunning steckt. Und wie intensiv hast du den UTMB verfolgt dieses Jahr?
Relativ intensiv, weil zu der Zeit hatten wir auch ein paar Messungen und dann habe ich mein iPad hingestellt, den Stream angemacht und ja, dann haben wir relativ viel auch vom UTMB gucken können. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen und ja, ich kannte auf jeden Fall die Leute, die gewonnen haben. Ja.
Sehr cool. Okay, genau, die Leute, die gewonnen haben, darum geht es nämlich heute auch ein bisschen. Wir hatten einmal bei den Männern den Tom Evans, der gewonnen hat, und bei den Frauen die Wu Squoft. Und so ein bisschen so ein Trend im Trailrunning ist ja, oder was jetzt bei den ganz, ganz Elite-Läufern, würde ich mal sagen, dass sie jetzt vielleicht nicht mehr so dieses Team haben wie bei Adidas Terex, so ein großes Team, und dann haben sie da ihre Trainer und da wird alles vom Team zur Verfügung gestellt, sondern nein, die machen das inzwischen sehr, sehr individuell. Die haben gemerkt, Trailrunning ist eine Individualsportart und haben da um die Person selber, also Tom Evans, die haben da einfach sehr viele Experten dazugeholt und die sich ja quasi individuell um einen Sportler kümmern. Also da sind zum Beispiel einfach nur Datenanalysten dabei, aber unter anderem natürlich auch sehr, sehr wichtig, der Trainer von Tom Evans und von Russ Croft, die hatten beide den gleichen Trainer, und zwar Scott Johnston. Wer ist dieser Typ? Der ist 72 Jahre alt, ist selbst kein Läufer, war früher Ingenieur, hat irgendwann angefangen, Langläufer zu trainieren und ist dann weitergegangen, hat viele Alpinisten, Bergsportler trainiert und hat ein Buch geschrieben, das hieß, oder das heißt Training for the New Alpinism. Das hat ein gewisser Kilian Jornet gelesen, dem hat das sehr gefallen, und der hat sich bei ihm gemeldet und hat gesagt, geiles Buch, aber du musst das normal schreiben. Und zwar spezifisch für Trailrunner und Skibergsteiger, weil die ganzen Bilder da von Kletterern, das steckt so viel drin für Trailrunner, aber die Bilder von den Kletterern, die in dem Buch drin sind, das schreckt die ab. Da hat der Scott gesagt, okay, mach ich, aber nur, wenn du Kilian Co-Autor bist. So, gesagt, getan. Die haben dann noch ein Buch geschrieben, das hieß Training for the Uphill Athlete. Das liegt schon seit vielen Jahren bei mir zu Hause hier rum, und ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal darin gelesen habe, da standen Sachen drin, die habe ich so noch nie gelesen in anderen Lauftrainingsbüchern. Das war ein bisschen out of the box, und er sagt auch selber, dass er so ein Typ ist, der ja so ein bisschen out of the box denkt, so ein bisschen Universalist ist und ja verschiedene Bereiche zusammenbringt und eben auch gar nicht aus dem Laufsport so direkt kommt. Und sein Thema, was er jetzt groß gemacht hat, ist eben die muskuläre Ermüdung, beziehungsweise die Ermüdungsresistenz. Und das ist nichts, was er von Grund auf irgendwie neu erfunden hat. Aber ist, glaube ich, schon der, der dieses Thema in unserem Sport, also im Ultra-Trail-Running, gerade im Moment so groß gemacht hat und eben natürlich auch überaus erfolgreich damit war und was natürlich auch der Grund ist, warum es jetzt ja so ein bisschen so ein Trendthema ist. Also Marco, ich muss sagen, wer hier ein bisschen öfters den Podcast hört, hat das ja auch schon mitbekommen. Ich bin immer jemand, der sagt, Trailrunning ist so eine eigene Sportart und da braucht es so viel Dinge, die anders sind als, sage ich mal, im normalen Laufsport. Und ich bin gerade voll hyped, weil ich das Gefühl habe, dass es genau das ist, was der Scott Johnson so, ja, so groß gemacht hat, so wiedergibt, was halt so wichtig ist in unserem Sport, gerade wenn es um lange Rennen und viele Höhenmeter geht. Aber du darfst mich jetzt gern einfangen in meiner Begeisterung. Und deswegen die Frage an dich, was hältst du davon? Du hast dich ja auch ein bisschen mit ihm beschäftigt, mit dem Scott Johnston.
Genau, also ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger, habe natürlich auch ein paar Sachen davon gelesen und es ist auf jeden Fall gut, dass du so gehypt bist. Also ich glaube, jedes Thema und vor allem im Trailrunning-Sport ist immer erfrischend. Ja, und es ist immer wichtig, dass man über verschiedene Dinge spricht. Wir haben ja hier im Podcast auch schon über ganz, ganz viele Dinge gesprochen. Und ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich auch beliest und sich die Sachen durchliest und schaut, ob das für einen selber passt. Und das, was er macht, gibt ihm natürlich recht, ne? Es gibt ja das Sprichwort, Erfolg gibt einem recht. Und wenn man halt zwei Athleten, beziehungsweise auch noch eine Athletin, dann so jeweils den Top 1 im wichtigsten Rennen des Jahres coacht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Leistung. Führt aber auch oft dazu, dass die Praktiken, die man nutzt, dann vielleicht ein bisschen überbewertet werden. Und ich glaube, das Ziel von dem Podcast heute ist, nicht dir den Wind aus den Segeln zu nehmen, sondern einfach ein bisschen wissenschaftlichen Kontext zu geben zu dem Training, wie Scott Johnston es trainieren lässt. Und um ein bisschen einzuordnen, vor allem für die Hörerinnen und Hörer, ob das auch was für die im Training ist.
Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen da im Laufe der Folge immer wieder darauf zurückkommen, worüber reden wir, für wen ist das vielleicht was. Was, klar, wir haben jetzt über zwei Sieger vom UTMB geredet, aber das ist ja auch ein sehr spezifisches Rennen und die machen sehr spezifische Dinge. Und ich glaube, da müssen wir die Einordnung immer wieder im Auge behalten. Aber vielleicht, um nochmal das ganze Thema überhaupt so ein bisschen einzuleiten, auch von den Begrifflichkeiten, weil wir haben ja auch schon öfters jetzt darüber gesprochen, hört euch auch gerne die Folge nochmal an, wo wir über Kraft reden. Ich glaube, das wird auch immer wieder in der Folge jetzt ein bisschen auftauchen. Was ist Kraft? Was ist Kraftausdauer? Da haben wir beide auch schon immer ein bisschen diskutiert. Was am Ende wahrscheinlich einfach nur eine Begriffsdiskussion ist. Und es steckt ja jetzt auch in diesem Thema muskuläre Ausdauer. Ich habe immer das englische Wort im Kopf, Muscular Endurance, deswegen fällt mir das deutsche Wort manchmal schwer. Also die muskuläre Ausdauer, das ist eigentlich das Thema von Scott Johnstons. Und das ist ja so eine, wie ich finde, sehr wichtige Unterart von der Ermüdung, weil das ist oft, was ermüdet, sind die Muskeln, und wenn man gute muskuläre Ausdauer hat, dann hat man wahrscheinlich auch eine gute Ermüdungsresistenz. Es ist nicht das einzige System, was für eine gute Ermüdungsresistenz sorgt, aber sicher ein wichtiges. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie würdest du muskuläre Ausdauer definieren? Was ist das?
Genau, also du hast es ganz gut gesagt, Muscular Endurance, es gibt auch noch das Synonym Strength Endurance, und im Endeffekt, wenn man es übersetzt ins Deutsche, geht es hier um die Kraftausdauer, und da haben wir ja in der einen Folge auch schon viel drüber gesprochen, und aus wissenschaftlicher Sicht ist das natürlich ein bisschen schwierig zu betrachten, weil eigentlich gibt es die Ausdauer oder den Kraftbegriff, den man gut definieren kann, aber Kraftausdauer ist so ein Begriff, der halt aus dem Coaching stark kommt. Also er sagt auch, dass sein Training ja ein Synonym ist zum Strength Endurance und er hat mit Muscular Endurance quasi für sich selber eine Begrifflichkeit geschaffen, von der die er benutzt und von der auch die Athleten und Athletinnen, mit denen er arbeitet, dann wissen, worüber geredet wird. Und genau, im Endeffekt geht es dabei darum, das System Muskulatur so zu trainieren, dass man langsamer ermüdet oder dass man halt diese Ermüdung versucht zu vermeiden beziehungsweise nach hinten zu verschieben. Also das ist steckt eigentlich in diesem Begriff drin. Und dabei geht es jetzt nicht um die Ermüdungsresistenz von anderen Systemen, sondern halt wirklich nur von der Muskulatur.
Mhm. Das, was er wirklich sagt, das habe ich gestern noch im Podcast gehört, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, auch das, um die Wissenschaft nochmal zu kommen, so eine Studien, wenn man sich anschaut, zum Beispiel auch selbst nicht Ultratrailläufer, sondern Marathonläufer, und die, also wirklich hoch trainierte Marathonläufer, und da schaut, was haben die für eine VO2 Max und was haben die für eine Ausdauerleistung an der anaeroben Schwelle. Und dann sieht man keine große Korrelation zwischen der Marathonleistung und der VO2 Max, aber umso größere Korrelation zwischen der Ausdauerleistung an der anaeroben Schwelle und der Marathonzielzeit. Jetzt kann man natürlich muskuläre Ermüdung, das ist jetzt schlecht, da kann man jetzt nicht, das kann man nicht so messen wie VO2 Max, da kann man so schlechten Wert dran hängen. Aber was er sagt ist, dass eigentlich das Entscheidende auch bei der Leistung an der anaeroben Schwelle ist, dass die Muskeln überhaupt durchhalten. Also dass er sagt, die muskuläre Ermüdung ist ein großer Faktor. Es ist, weil oft haben wir ja so bei uns geht es da Laktatverträglichkeit. Es geht nur um Laktat. Und das, was ich jetzt so bei ihm mitgenommen hat, also die selbst an, wenn wir an der anaeroben Schwelle laufen, was ja weit viel, viel schneller ist als jetzt Ultratrail-Tempo, da spielt die muskuläre Ermüdung auch eine große Rolle. Zum Beispiel, um es vielleicht nochmal deutlicher zu machen, was ich auch merke, wenn ich jetzt zum Beispiel Bergintervalle mache, es ist achtmal 3 Minuten Bergintervalle. Ich merke, das erste Intervall ist immer das schnellste. Vielleicht kann ich beim zweiten noch die Zeit halten, aber dann werde ich langsamer. Und was er sagt, das liegt halt einfach daran, dass ich keine gute muskuläre Ausdauer habe. Und wenn man erst die muskuläre Ausdauer trainiert, dann kann man auch ein gutes Schwellentraining machen. Macht es Sinn, wie ich das zusammengefasst habe?
Ja, also vielleicht erstmal einen Schritt zurückgehend.
Ja.
Er sagt halt, oder das, was du eben zitiert hast, es gibt sehr, sehr gute Läufer, ja, und die wurden sich, oder man hat sich dieses Kollektiv angeschaut und gesehen, okay, die VO2 Max erklärt nicht deren Performance. Ja, also es gibt keine Korrelation zwischen der VO2 Max und der Performance, zum Beispiel auf dem Marathon. Das ist aber nur, weil man sich ein Probandenkollektiv angeschaut hat, was schon extrem gut ist. Insgesamt muss man immer noch sagen, dass die VO2 Max, wenn wir uns jetzt alle Läufer anschauen, ein sehr guter Prädiktor für Leistungsfähigkeit ist.
Ohne Frage,
ist.
Ja. Mhm.
Genau. Das heißt, das ist so ein bisschen der Bias, wenn man sich natürlich nur Top-Elite-Läufer anguckt.
Mhm.
Wenn wir uns jetzt diese Top-Elite-Läufer anschauen, dann sehen wir, okay, wir haben keine Korrelation zwischen der VO2 Max und der Leistung. Woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass die VO2 Max alleine nicht der Prädiktor ist für Leistung, sondern noch andere Systeme, und da haben wir ja auch in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, hat das physiologische Profil ja noch mehrere Komponenten und nicht nur die VO2 Max. Mhm. Die VO2 Max ist an sich auf alle LäuferInnen gesehen das Wichtigste, aber dazu kommen noch die Laufökonomie und die Ermüdungsresistenz im Allgemeinen. Und die Laufökonomie setzt sich ja zusammen, zum einen aus der Biomechanik, aber auch zusammen aus verschiedenen zellulären Prozessen. Ja, und wenn man die beiden zusammennimmt, hat man schon eine viel höhere, sage ich mal, Erklärungsrate für eine Leistungsfähigkeit. Das heißt, nur weil jemand eine niedrige VO2 Max hat, heißt das nicht, dass er automatisch schlecht auf dem Marathon ist, sondern wir müssen uns dann immer noch zum Beispiel die Ökonomie angucken. Und mit diesen beiden Faktoren zusammen kann man dann schon ein viel besseres Ergebnis vorhersagen. Mhm. Ja, das heißt, es erklärt einfach mehr von diesem, das, was wir im Endeffekt laufen wollen. Das heißt, es ist immer wichtig, sich mehrere Aspekte anzugucken und die Ökonomie und dann im Zusammenhang mit der Ökonomie auch noch die Ermüdungsresistenz ist genau das Training, was er verschreibt, zielt genau darauf ab. Ja, das heißt, er hat in der Vergangenheit sehr viele Leute gesehen, die haben immer VO2max-Training gemacht. Und da muss ich ihn auch ein bisschen kritisieren in seiner Art und Weise, wie er das kommuniziert. Er betreibt so ein bisschen VO2max-Training-Bashing. Mhm. Ja, man muss aber auch immer verstehen, dass er immer oder oft im Kontext von sehr hoch trainierten Athletinnen und Athleten spricht. Ja, das heißt, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt seid ihr am Laufen und habt seinen Podcast gehört, dann dürft ihr jetzt nicht denken, oh, ich darf gar kein VO2max-Training mehr machen. Es ist aber so im Elitesport, dass man irgendwann seine physiologischen Limits, was die VO2max angeht, erreicht. Mhm. Und dann bringt einem das VO2max-Training vielleicht nicht mehr so viel weiter, beziehungsweise es kann einen weiterbringen, aber die VO2max steigt dann nicht mehr, weil andere Systeme dadurch trainiert werden. Genau. Also das ist schon mal von vornherein wichtig zu sagen, dass die VO2max auf jeden Fall Relevanz hat, aber in seinem Konzept, dass er vor allem ja auch auf sehr, sehr gute AthletInnen bezieht, nicht das Allerwichtigste ist, sondern dass er sich vor allem auf diese Ermüdungsresistenz beziehungsweise auf diesen Kraftausdauerreiz fokussiert. Mhm.
Ja, das finde ich super, dass du das jetzt einordnest, weil du hast dann auf jeden Fall einen universaleren Blick drauf. Das ist ja genau die Frage, was will ich eigentlich oder was mache ich eigentlich? Und du hast es, glaube ich, ganz schön gerade gesagt, natürlich, du hast gerade die verschiedenen Systeme erwähnt, VO2max und Ermüdungsresistenz und Teil davon eben diese muskuläre Ausdauer. Und natürlich ist es wahrscheinlich für jemanden, der noch nicht so lange läuft, der diese VO2max, wie du gesagt hast, noch nicht so ans Limit gebracht hat, für den ist da noch sehr viel Potenzial. Für den bringt VO2max-Training richtig viel was. Jemand, der schon viele, viele Jahre läuft, also das muss man sich anschauen, wie lange läuft man. Leute, die dieses Aerobe-System schon ans Maximum gebracht haben, die profitieren vielleicht sehr, sehr stark von der muskulären Ermüdungstraining, was er ja so spezifisch macht. Dann würde ich aber noch sagen, natürlich, genau, und was macht man, was will man eigentlich? Und dann ist es interessant, natürlich, beim Marathon sind diese Systeme noch viel, viel gleichwertiger, sage ich mal, ausgereizt. Da ist das Aerobe-System natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und beim 10-Kilometer-Lauf umso mehr. Und da muss ich wieder in die Spezifität Trailrunning reingehen. Unser Sport, vor allem wenn er im Alpinen stattfindet und wenn er halt über diese Marathondistanz hinausgeht, das ist halt, da ist man halt in einem Intensitätsbereich, der sich weit unter dem Schwellenbereich befindet und wo man halt viele Höhenmeter macht, wo man sehr, sehr lange unterwegs ist. Und da kann man, würdest du mir wahrscheinlich schon zustimmen, muss man schon sagen, dass eben dieser Faktor muskuläre Ausdauer, dass der sehr, sehr wichtig wird. Also man muss diese verschiedenen Systeme, die wir jetzt angesprochen haben, vielleicht untereinander ranken. Und dieser Faktor muskuläre Ausdauer, der ist beim UTMB halt um ein Zigfaches wichtiger als bei einem Straßenmarathon.
Genau, also das hast du eigentlich, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja. Man muss natürlich sagen, du brauchst eine hohe VO2max und eine gute Ökonomie, um überhaupt vorne mitspielen zu können.
Ja.
Aber sobald du das hast, wird das System quasi der Ermüdungsresistenz und vor allem der Ermüdungsresistenz gegenüber muskulärer Ermüdung wichtig. Ja, weil ich sage immer, du kannst einen guten Motor haben, aber wenn dein Chassis auseinanderfällt, dann bringt dir das nichts, weil der Motor alleine kommt nicht ans Ziel, sondern du musst ja als Ganzes ans Ziel kommen. Und deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass gerade bei sehr langen Rennen, die auch im submaximalen Bereich stattfinden, die muskuläre Ermüdungsresistenz im Endeffekt einer der mitentscheidenden Faktoren ist. Und das ist aber auch was man schon lange weiß. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nicht nur Scott Johnson, der das sagt und deswegen denken auf einmal alle, das wäre neu. Das gibt schon sehr, sehr lange. Und gerade der Begriff der Strength Endurance wurde stark von Juri Verkhoshansky geprägt aus den 1970ern. Der hat einfach ganz viel mit Blocktraining gemacht.
Ein Trainer aus der Sowjetunion?
Genau.
Ja, das ist der, von dem ist er ja der größte Fan, der Scott Johnston.
Ja, genau. Der Verkhoshansky ist generell ein bisschen auch umstritten und auch das Blocktraining, was dahinter ist. Aber jemand, der was postuliert, was auch manchmal auf Gegenwind stößt, ist der natürlich auch immer jemand, der Veränderung bringen kann. Ja, und ich glaube, Scott Johnston hat so das Gute von Verkhoshansky ein bisschen genommen und das versucht halt in seine eigene Philosophie einzuarbeiten und hat dementsprechend dann dieses Muscular Endurance Training entwickelt.
Genau, wie du vollkommen richtig sagst, das ist absolut nichts Neues, dass die Ermüdungsresistenz bei diesen langen Rennen das absolut Entscheidende ist. Wie gesagt, in einer der ersten Folgen, die wir gemacht haben, haben wir genau das auch herausgearbeitet. Das, was er jetzt neu macht, ist vielleicht die Art und Weise, wie er diese muskuläre Ermüdung trainieren lässt. Bevor wir darauf kommen, wie er das genau macht, auf die spezifischen Einheiten, vielleicht nochmal kurz ein paar Begriffe, die wir in dem Zusammenhang erklären müssen und wollen. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was unter globaler und lokaler Ermüdung zu verstehen ist? Weil davon spricht er auch sehr oft.
Genau. Also sein Training, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, ist Muscular Endurance Training. Und worauf er im Endeffekt abzielt, ist eine hohe lokale Ermüdung. Das heißt, er versucht ganz gezielt, die Muskeln, also das muskuläre System zu triggern und da eine Ermüdung zu verursachen, ohne, jetzt kommen wir zum anderen Begriff, eine globale Ermüdung zu schaffen. Mhm. Eine globale Ermüdung wäre beispielsweise das, was du eben erzählt hast, 8x3 Minuten, VO2 Max Training bergan. Da ist man nach 5-6 Intervallen eigentlich schon sehr stark ermüdet. Das wollen wir natürlich auch, um die Reize zu erreichen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die VO2 Max angucken. Aber das hindert natürlich verschiedene lokale Systeme, dass die auch ans Limit kommen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein VO2 Max Training machst, bist du in dem Bereich, also kardiovaskuläres System, sehr stark ermüdet, hast aber vielleicht noch keinen großen Reiz in dem lokalen Bereich der Muskulatur gesetzt. Ja, also was da die Ermüdung angeht. Und das ist halt so ein bisschen, worauf er abzielt, dass es einen Unterschied gibt, einmal zwischen globaler und lokaler Ermüdung.
Genau, also er meint mit lokaler Ermüdung die Ermüdung der spezifischen Beinmuskulatur, ohne halt diese ganzen Beieffekte, halt das Laktat geht hoch oder die ganzen anderen Systeme, die man halt so auch ermüden kann. Und das ist, glaube ich, das Neue oder das Interessante bei ihm, dass er das so isoliert trainiert. Und das macht er zum Beispiel, indem er die Leute sehr steile Anstiege hoch hiken lässt, würde ich sagen. Und dazu noch mit Gewichten. Also die Leute haben entweder einen Rucksack mit sehr viel Gewicht auf oder eine Gewichtsweste an. Und gehen dann halt sehr, sehr steile Berge hoch. Und so, dass sie ans Limit kommen in der Muskulatur, bevor sie überhaupt im kardiovaskulären System ans Limit kommen. Und zum Beispiel Tom Evans hat dann oft die Einheit gemacht, der hat ein Laufband, was er bis 30% hochstellen könnte und ist dann halt dieses Laufband hochgehiked, was den Vorteil hatte, dass er nicht irgendwie mit 20 Kilo Rucksack wieder runterlaufen musste und hat dann halt wieder Wiederholungen gemacht mit Gewichten, mit dem Rucksack oder mit einer Gewichtsweste, weiß ich gar nicht, was er da genau hatte, und ist dieses steile Laufband hochgehiked. Ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen. Ich bin den UTMB 2021 gelaufen und habe dieses Training, wusste von diesem Training nichts, aber habe es unfreiwillig gemacht, weil ich sehr viel wandern war mit meinem Sohn, der damals noch 2 Jahre alt war, in der Kraxe. Das war für uns so Familienzeit und da sind wir gemütlich wandern gegangen, aber wenn du 20 Kilo auf dem Rücken hast, ist es dann gar nicht mehr so gemütlich, und wenn man in den Alpen wandern geht, ist es oft auch steil. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Kraft in den Beinen damals hatte, die ich vielleicht jetzt nicht mehr so habe, weil mein Sohn ist inzwischen zu alt und ist nicht mehr in der Kraxe drin. Das ist für mich so im Nachhinein so eine spannende Beobachtung.
Ja, das heißt, du hast schon das Training gemacht, bevor es gehypt wurde.
Genau, auch unbewusst. Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte einfach nur mit meiner Frau und meinem Sohn an Berg. Man kann das Ganze auch im Gym machen, im Fitnessstudio. Und da hat er auch ein spezifisches Set. Das kann man sich auf seiner Website auch angucken von seinem Trainerbüro Evoke Endurance. Und da geht's aber, ich will jetzt gar nicht darauf spezifisch eingehen, sondern da geht's grundsätzlich erstmal darum, dass man viele Sprünge macht, teilweise auch mit Gewichten. Die Frage jetzt natürlich, die an dich gehen muss, Marco, was passiert da im Körper? Wie funktioniert das Ganze?
Boah, was ein Arbeitstag.
Aber echt, ich muss jetzt unbedingt nochmal eine Runde raus.
Was machen wir?
Oh, ich hätte schon Bock, auf dem Ochsensitz zu laufen.
Puh, aber in einer halben Stunde wird es schon dunkel.
Na und? Wir haben doch hier zwei von diesen Silver Freeze rumliegen.
Stimmt, aber die habe ich noch gar nicht benutzt. Im Sommer habe ich sie nicht wirklich gebraucht. Boah, krass, die ist ja leicht. Aber hä, wo ist denn das Kabel und der Akku?
Das Kabel ist tatsächlich im Stirnband eingearbeitet. Silver nennt das Textilkabel. Schau mal, hier hinten kommt das aus der Stirnlampe raus. Sieht aus wie ein Schnürsenkel, aber da läuft tatsächlich Strom durch. Und da kannst du dann am Ende deinen Akku befestigen und in die Hosentasche stecken oder halt in die Trailweste.
Okay, aber manchmal finde ich es auch ganz nett, den Akku wirklich direkt am Kopf zu haben, wenn er nicht zu schwer ist.
Das ist ja wirklich das Coole an der Silver Free. Die ist komplett modular. Es gibt zwei verschiedene Stirnbänder, vier verschiedene Lampenköpfe und fünf verschiedene Akkugrößen. Und alles kannst du miteinander kombinieren, wie du halt magst. Je nachdem, welche Akku- oder Lichtstärke du benötigst oder halt, ob du den Akku am Kopf oder in der Weste bevorzugst.
Klingt cool, aber auch ein bisschen kompliziert.
Nee, das ist ganz einfach. Hier, schau, aufsetzen, Akku anklicken und loslaufen.
Tatsächlich. Okay, Ochsensitz, ich komme. Weitere Infos zu den Silver Free Stirnlampen findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Genau, also man kann auf jeden Fall das, was er macht, auch im Fitnessstudio trainieren. Und ich glaube, das, was er halt gut geschafft hat, und das hast du ja eben auch gesagt, ist, dass man oder dass er es geschafft hat, dass Läufer und Läuferinnen überhaupt mal Krafttraining machen und das dann aber noch so integriert, dass die auch Lust haben, das zu machen, weil sie das auch mit dem Laufen kombinieren können. Genau, also das vielleicht vorneweg. Und das Ziel des Trainings von ihm ist es quasi, die muskuläre Ermüdungsresistenz zu erhöhen. Und das schafft man vor allem über eine Faserrekrutierung und über einen Kraftzuwachs. Also Kraftzuwachs sagt wahrscheinlich den meisten von euch was, wenn ihr ein Krafttraining macht, dann schafft es irgendwann die gleiche Muskelfaser mehr Kraft zu erzeugen. Ja, das heißt gar nicht, dass die irgendwie dicker wird. Also wir brauchen nicht unbedingt einen dickeren Muskel, damit er stärker wird, sondern wir können auch den gleichen Muskel, den wir quasi haben oder die gleiche Muskelfaser quasi stärken und das wäre dann quasi ein Kraftzuwachs. Und jetzt kommen wir aber zum Begriff der Faserrekrutierung. Das ist ein bisschen komplexer. Es gibt im Körper gibt's drei Arten oder es gibt an sich auch viel mehr, aber die meisten lassen sich zu drei Arten zusammensetzen. Und das sind einmal die Typ 1 Fasern oder die sogenannten Slow Twitch oder langsam zuckenden Fasern. Und das sind eigentlich eure besten Freunde, weil wir die durch langes Ausdauertraining oder auch ein bisschen höher intensiveres Training sehr gut trainieren. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr viele Mitochondrien haben. Das heißt, da kann sehr, sehr viel Sauerstoff verstoffwechselt werden, um Energie zu erzeugen. Die sind schön rot, ja, die haben viel Myoglobin. Das heißt, da kann ganz viel Sauerstoff umgesetzt werden. Und was diese Zellen vor allem auszeichnet, ist, dass sie sehr langsam ermüden. Die haben aber auch kein sehr hohes Kraftniveau. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie sprinten wollt, dann sind das jetzt nicht die Fasern, die ihr unbedingt braucht. Aber vor allem für diese langen Sachen sind die extrem gut, weil sie ein niedriges Kraftniveau haben, aber sehr viele Wiederholungen schaffen und auch nicht stark ermüden. Und das ist auch das, was wir sehen, wenn wir mal eine Muskelbiopsie machen würden, zum Beispiel im Oberschenkel bei Läuferinnen und Läufern. Das ist sehr stark ausgeprägt. Und dann gibt es noch die Typ-2-Fasern. Das sind die Fast-Twitch-Fibers oder die schnell zuckenden Fasern. Und die kann man nochmal unterscheiden zwischen Typ 2a und Typ 2b. Und Typ 2a ist so eine Art Hybrid aus beiden. Also es ist schon eine schnell zuckende Faser, aber die hat auch oxidativen Stoffwechsel. Also die kann auch Sauerstoff verstoffwechseln, aber nicht so stark wie die Typ 1 Faser. Und dann gibt es noch Typ 2b und das ist quasi die Supersprinterfaser. Die hat eigentlich ganz, ganz, ganz wenig oxidativen Stoffwechsel und da geht es quasi darum, dass man sehr, sehr schnell Energie verfügbar macht und dass man auch eine sehr schnelle Kontraktion hat. Also das wäre jetzt zum Beispiel was, was Sprinter wollen. Die wollen ganz viel Typ 2b haben und auch es gibt verschiedene Muskelfasern, die oder Muskeln, in denen diese Fasern viel vorliegen, weil wir natürlich sehr schnellkräftige Bewegungen machen müssen. Also zum Beispiel, wenn wir uns mal die Augen angucken, ne, da müssen wir teilweise sehr schnelle Bewegungen durchführen und die Muskulatur, die zum Beispiel die Augen innerviert, könnte zum Beispiel sein, dass da dann relativ viele schnell zuckende Fasern sind. Das heißt, das sind die drei Fasertypen, die wir im Körper haben und das Training, was darauf oder was wir eben ja auch ein bisschen erklärt haben, dieses Muscular Endurance Training will vor allem eine Rekrutierung und ein Fasershift verursachen. Und
warte mal kurz, Entschuldigung, dass ich dich da mal unterbreche. Lass uns noch mal kurz bei den Fasern bleiben, bevor du erklärst, wie die Rekrutierung funktioniert. Um das verständlich zu machen. Ich hatte dich in der Eingangsfrage ja gefragt, wir sind jetzt wieder bei unserem Lieblingsthema Kraft. Wer ist kräftiger, Tom Evans oder Tom Evans oder Matthias Steiner, der Gewichtheber. Du hast sie ganz eindeutig beantwortet. Ich hätte, oder man hätte vielleicht auch sagen können, es kommt drauf an, was mit Kraft gemeint ist. Aber ja, genau. Also, aber jedenfalls ist ja ganz eindeutig, wer hier mehr ST und wer mehr FT-Fasern hat, oder?
Ja, genau. Also, Tom Evans, sehr viele Typ-1-Fasern und der Matthias Steiner, weil er natürlich auch der muss im Endeffekt nur eine Wiederholung ja machen mit sehr schwerem Gewicht. Der braucht dann viele Typ-2-Fasern.
Viele Fast-Twitch-Fibers, genau.
Genau.
Genau. Und jetzt kommen wir gerne nochmal auf die Rekrutierung. Vielleicht jetzt nochmal, was Scott Johnson zu diesem Thema sagt. Klar, als Ausdauerathleten brauchen wir sehr, sehr viele und sehr ausdauernde Typ-1-Fasern, also Slow-Twitch-Fasern. Aber Scott Johnson sagt auch, es ist wichtig, wie lange die FT-Fasern durchhalten, weil wir die ja auch benötigen, gerade zum Beispiel, wenn wir am Berg laufen. Weil man da das ja auch eine gewisse Kraftkomponente hat, darüber haben wir auch schon geredet. Und es ist aber daher auch entscheidend, wie lange die durchhalten, wie lange vor allem diese FT- B-Fasern, also die, genau, du hast ja nochmal unterschieden zwischen, aber das kannst du gleich nochmal sagen, genau, und das ist halt dieses Thema Rekrutierung, glaube ich, worum es ihm geht. Aber erklär du das gerne nochmal.
Also wir haben immer eine Mischung aus diesen verschiedenen Fasern. Ja, im Oberkörper, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt vielleicht keine Leistungsschwimmer sind, sondern normal, haben wir mehr Typ, also mehr Fast-Twitch-Fibers als Slow-Twitch-Fibers. Und zum Beispiel in der Muskulatur, die uns vor allem fortbewegt, haben wir mehr mehr Slow-Twitch-Fibers als Fast-Twitch-Fibers. Ja, also es gibt immer ein Verhältnis aus diesen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt dich mal, du läufst jetzt in Mallorca, die erste Hälfte vom Lauf, da kannst du noch sehr gut auf deine Typ-1-Fasern vertrauen und die auch wirklich nutzen. Und vielleicht hier und da brauchst du dann mal, um einen Stein auszuweichen oder mal einen kurzen Uphill hochzulaufen, ein bisschen mehr von den Typ-2a oder Typ-2b-Fasern. Aber umso länger das Rennen wird, umso mehr ermüden natürlich auch deine Typ-1-Fasern und umso mehr musst du dich ein bisschen auch auf die Typ-2a oder Typ-2b-Fasern verlassen. Ja, das heißt, wir haben immer so eine Mischung und wir brauchen aber auch alle Fasern. Und umso länger ein Rennen wird und umso ermüdeter man ist, umso mehr muss man dann auch auf andere Fasertypen ein bisschen zurückgreifen. Und das Training, was er oder Scott Johnson vor allem verschreibt, zieht darauf ab, dass man auch im Training schon versucht, diese Typ-2a oder Typ-2b-Fasern zu stärken und zu rekrutieren, um die quasi stärker zu machen, dass wenn man später im Rennen ist, man auch mehr Kapazität hat, diese nutzen zu können. Ja, das heißt, wenn man die eigentlich nie trainiert, dann ermüden die auch total schnell. Aber durch das Training, was er macht, werden die halt stärker. Und wir können dann, wir haben eine größere Reserve, ja, von diesem Kraftniveau. Und die ermüden dann halt langsamer. Was auch noch ein Byproduct, sage ich jetzt mal, ist, dass so eine Typ-2a-Faser sich auch shiften kann zu einer Typ-1-Faser. Ja, das heißt, wir können es schaffen, mehr Typ-1-Fasern dann irgendwann zu haben. Aber im Endeffekt zielt das ganze Training darauf ab, dass man ein höheres Kraftniveau hat und dann in den späteren Stufen von einem Rennen sich quasi ein bisschen mehr darauf verlassen kann und damit auch einen nicht Leistungszuwachs hat im Gegenüber seinen Konkurrenten, sondern dass man seine Leistung länger aufrechterhalten kann.
Okay. Ich zitiere jetzt mal nochmal einen Satz von ihm. Der ist auf Englisch und er geht sogar so weit, dass er sagt, the endurance limit is set by the balance of aerobic capacity of the ST fibers and the muscular endurance of the FTA and FTB fibers. Also er wird sogar sagen, Ausdauer, die Limitierung von Ausdauer ist halt durch die aerobe Kapazität der Typ 1 Fasern und die muskulare Ausdauer der Typ 2 Fasern definiert. Kann man das so zusammenfassen? Beziehungsweise haben die ST-Fibern eigentlich auch, haben die nicht auch eine muskulare Ausdauer?
Genau, das ist ja auch genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Also, so wie du es quasi zitiert hast, hast du ja gesagt, Typ 1 Fasern, also Slow-Twitch-Fibers, die brauchen eine hohe oxidative Kapazität, um überhaupt die Energie bereitstellen zu können. Und wenn die dann irgendwann ermüden und wir brauchen dann diese Typ 2 Fasern A und B, brauchen die ein hohes Kraftniveau, dass das, was wir abfragen, unterhalb dieses Kraftniveaus ist, dass wir die möglichst lange noch auch benutzen können. Ja, also wir wollen eine große Reserve haben in den Typ 2 Fasern, die wir nutzen können. Und das entspricht dann genau dieser muskulären Ermüdungsresistenz oder dieser Muscular Endurance.
Okay, das ist quasi, wir wollen so einen Baukasten mit mehreren Werkzeugen haben, ne? Sag mal, vielleicht ist vielleicht nicht so wichtig bei einem 3-Kilometer-Lauf, da reichen vielleicht die schnell zuckenden ST-Fasern aus, aber umso länger man läuft, klar, dann ermüden die auch und wir wollen dann noch die anderen Muskelfasern dazu rekrutieren, um dann quasi ja so einen großen Baukasten zu haben und verschiedene Werkzeuge nutzen zu können.
Genau, im Großen und Ganzen hast du recht, nur dass es vielleicht nicht 3 oder 5.000 Meter sind, sondern eher 100 bis 200 Meter, wo die Fast-Twitch-Fibers wirklich sehr wichtig sind.
Ich meinte die Slow-Twitch-Fibers, wenn ich jetzt nur 3.000 oder vielleicht auch 10 Kilometer laufe, da reicht es mir, wenn ich gut ausgebildete aerobe Kapazität Slow-Twitch-Fibers habe. Ja, also je länger das Rennen wird, werden vielleicht die FT, die Typ-2-Fasern auch noch wichtig.
Ich würde sagen, es ist eher so eine U-Form. Ja, okay. Also um, sagen wir mal, alles 100 Meter bis Halbmarathon oder bis 10 Kilometer ist beides wichtig. Ja, also da sind am Anfang die Fast-Twitch und dann wird es wieder Slow-Twitch. Marathon, ja, ist auch wichtig. Und umso länger die Rennen werden, umso wichtiger ist, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, das zu rekrutieren. Aber wenn ich das pauschal sagen müsste, würde ich sagen, Typ 1 Faser, Slow Twitch Fiber, nimmt mit steigender Belastungsdauer die Wichtigkeit auf jeden Fall zu, weil du natürlich über die Energie bereitstellst.
Ja, logisch. Ja.
Also die brauchst du auf jeden Fall, nur in dem Kontext, in dem wir ja gerade drüber reden, ist die Ermüdungsresistenz. Und da ist es halt wichtig, dass du die Typ-2-Fasern irgendwann so trainierst, dass du die auch noch nutzen kannst. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass für einen 5000-Meter-Lauf die Typ-2-Fasern irrelevant sind. Die sind auf eine andere Art und Weise relevant, weil sie in dem Kontext Energie bereitstellen können, die wir dann ja auch brauchen. Also nehmen wir mal ein 5000-Meter-Rennen, die letzte Schlussrunde bei einer WM oder so, die ist immer ultra schnell. Wenn du da keine Typ-2-Fasern hast, dann ja, bist du verloren. Also so ein Baumann-Sprint, der den mal hingelegt hat, um da zu gewinnen, das wäre ohne Typ-2-Fasern gar nicht möglich.
Ja.
Genau, aber worüber wir ja reden, ist nach 100 Kilometern die noch rekrutieren zu können. Weniger für die Energiebereitstellung, sondern dann auch für den Vortrieb.
Okay, sehr gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ich fasse zusammen, es ist kompliziert.
Ja,
beziehungsweise
ist kompliziert.
Es ist nicht trivial, ja. Aber ich finde, das hast du sehr gut erklärt und das habe ich jetzt auch nochmal für mich auf jeden Fall gut verstanden. Um auf seine Trainingseinheiten zurückzukommen, er will halt diese muskuläre Ausdauer dieser Typ-2-Fasern, Schrägstrich, Fast-Twitch-Fasern, isoliert trainieren, indem halt zum Beispiel mit Gewichten den Berg hochgegangen wird. Und ich glaube, wir haben es jetzt schon öfters gesagt, aber ich mache es trotzdem nochmal deutlich. Das passiert natürlich auch, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach ein Intervalltraining machen. Am Berg zum Beispiel. 4x10 Minuten Bergintervalle. Da haben wir auch ein sehr hohes Muskelausdauertraining. Aber eben auch die globale Ermüdung ist tatsächlich auch sehr hoch. Und das ist, glaube ich, ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist. Deswegen ist es ja natürlich auch so spezifisch für UTMB, was er auch immer sagt, was auch ein sehr großes Thema ist in diesem Buch Training for the Uphill Athlete, dass diese aerobe Basis absolut entscheidend ist. Dieses Training bringt gar nichts, wenn man keine gute aerobe Basis hat. Beziehungsweise es ist nur effektiv, wenn man eben diese aerobe Basis hat. Also man muss erstmal ganz viel, wir würden sagen, Grundlagentraining machen, um überhaupt dieses Training machen zu können. Ich glaube, der Hinweis ist auch wichtig, oder Marco?
Ja, auf jeden Fall. Insgesamt ist das, würde ich das einschätzen, als Trainingsmöglichkeit, die vor allem für Leute sinnvoll ist, die mit dem, in Anführungszeichen, normalen Training, also mal ein V2-Max-Training machen, mal ein Schwellentraining machen oder auch viel Grundlagentraining, wenn die jetzt nicht unbedingt oder sich auf einem gewissen Niveau befinden und das Gefühl haben, dass die mal einen neuen Reiz brauchen oder die einfach dadurch nicht besser werden. Ja, also dann kann man das einsetzen, was man natürlich schon sagen muss und deshalb bin ich nie ein Fan von Hypes, ist, dass das Training generell eine hohe Verletzungsanfälligkeit birgt. Ja, weil wir bewegen uns mit mehr Körpergewicht, vor allem im Trail, und haben dadurch natürlich einen höheren Load auch auf passive Strukturen, so wie Sehnen, Bänder, Knochen. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, 30 bis 40 Kilometer nur die Woche läuft, dann, wenn man das dann einbaut, ist der Load halt zu groß und chronisch könnte man dann eine Verletzung sich einheimsen. Deshalb ist das auf jeden Fall immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ja, deswegen würde ich das auch nur sehr akut mal einsetzen, um mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Aber ich würde jetzt keinem, der erst seit 1-2 Jahren läuft, direkt empfehlen, super viel Training davon zu machen. Ja, weil es immer auch einen hohen Load hat. Man merkt das nicht so stark, weil, wie gesagt, die lokale Ermüdung ist halt höher als die globale. Und man muss halt schon aufpassen, wenn man so ein Training durchführt.
Ich glaube, das ist nochmal ganz gut. Also, um es nochmal zusammenzufassen, für wen ist das was? Ich glaube, es ist tatsächlich was für Leute, die schon ein paar Jahre Lauftraining hinter sich haben, die schon ein paar Jahre im Sport sind, die, wie gesagt, diese aerobe Basis haben. Dann, glaube ich, ist es auf jeden Fall auch was für Leute, die wirklich als Ziel haben, Ultra-Trails im Alpinen zu laufen. Also ich glaube, das ist, muss man ganz spezifisch sagen, da bringt es wirklich, kann ich mir vorstellen, oder ist ja was, ist ja auch sein Erfolg geschuldet, was zu beweisen war. Er hat es bewiesen, da bringt es wirklich richtig viel. Und ja, von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich mir so eine Gewichtsweste kaufen will. Die sieht echt nicht schön aus. aber ich kann mir vorstellen, dass ich das gut in mein Training in der Zukunft einbauen werde. Vor allem diese am Trail direkt, weil ich das finde ich auch spannend. Da ist es ja sehr spezifisch. Ne? Klar, er hat auch dieses Trainingssetting, wo er es im Gym macht, mit den Sprüngen. Ich glaube, das kann man dann machen im Winter, wenn man vielleicht noch weiter weg ist. Vom Zielwettkampf, um vielleicht auch so die Kraftgrundlage zu legen für die spezifischeren Einheiten. Aber die anderen Sachen, die er schon mit Tom Evans und so gemacht hat, einfach steil bergauf gehen mit zusätzlich Gewicht. Das ist, glaube ich, richtig dann auch sehr, sehr spezifisch für diesen sehr eigenen Sport Ultra Trail Running, weil das ja auch genau das ist, was man da irgendwie, ja, man kann da wahrscheinlich nicht das trainieren, was man beim Ultra Trail macht, nämlich jeden Tag 3000 Höhenmeter machen. Aber das, was eben halt passiert, wenn man 3000 oder mehr Höhenmeter halt läuft, ist halt diese krasse lokale Ermüdung, die man in diesen spezifischen, vor allem Oberschenkelmuskulatur hat. Und ich glaube, diesen Reiz da zu setzen lokal, das ist, glaube ich, ziemlich clever. Ja. Wenn man,
genau, also,
wenn man diese Ziele hat, ja.
Ja, aus meiner Sicht macht das Training vor allem Sinn für Leute, die auch mehr Zeit haben.
Ja,
weil im Endeffekt, wenn du jetzt 5 bis 10 Stunden hast, dann würde ich eher deine, ja, im Anführungszeichen wirkliche Ausdauer, also ne, deine, dein kardiovaskuläres System mit einem längeren Lauf trainieren, weil du hast ja auch mit einem längeren Lauf diese Komponenten irgendwann drin. Du ermüdest, deine Muskulatur ermüdet und dann hast du auch eine Anpassung. Mhm. Aber wenn das irgendwann, wenn man sehr viel Zeit hat und sagt, okay, ich laufe eh schon über 100 Kilometer die Woche und fahre vielleicht dazu noch einmal, zweimal die Woche ein bisschen Rad, dann habe ich so eine große aerobe Basis. Okay, ich nehme jetzt mal hier diesen Reiz, um meine Muskulatur noch mal ein bisschen zu stärken, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Wobei, wenn man einfach nur 5 bis 6 Stunden hat und seine anderen Systeme noch nicht ans Limit gebracht hat, würde ich das halt erstmal versuchen auszubauen und dann anschließend mit so einem Training arbeiten.
Ja. Vielleicht noch eine interessante Anekdote, die ich auch in seinem Podcast gehört habe, was nochmal unterstreicht, warum er damit so erfolgreich war. Er hat geschildert, dass Ruth Croft, die Siegerin des UTMB, die höchste Herzfrequenz im letzten Anstieg des UTMB hoch nach La Flégère hatte. Und ich bin das Ding selber schon gelaufen und ich finde, das ist einfach krass. Also das ist unvorstellbar für mich, nach 20 Stunden in der Lage zu sein. Klar, du würdest jetzt sagen, das ist halt ein normaler Cardiac Drift, aber diesen Cardiac Drift nach 20 Stunden hinzubekommen, ist halt brutal schwer. Nach 9000 Höhenmetern da mal die Herzfrequenz so nach oben zu bringen, das schafft man halt nur, wenn man eine absolute krasse Ermüdungsresistenz hat. Genau, das ist ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass es ziemlich gut funktioniert haben muss, das Training von Ruth Croft und Tom Evans.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich in der Lage sein, seine Systeme dann noch so ans Limit zu bringen, also sein kardiovaskuläres und kardiopulmonales System nochmal so ans Limit zu bringen. Dafür brauchst du halt dann deine Muskulatur. Und wenn die halt einfach müde ist, dann schaffst du das auch nicht mehr.
Ja, ja. Ne?
Und wenn man davon ausgeht, dann ist es jetzt auch nicht so super schwer, das hinzubekommen, ne, weil man am Ende nochmal mehr pusht. Aber wie du auch selber sagst, da liegen halt schon 19 Stunden in deinen Beinen.
Ja.
Und ja, das muss man auf jeden Fall immer im Kopf haben. Und ja, zeigt auf jeden Fall, dass das Training für die AthletInnen, die er betreut, oder Ruth Croft und Tom Evans auf jeden Fall dann funktioniert hat.
Ja. Vielleicht auch nochmal eine letzte Frage aus Eigeninteresse dazu. Wie würdest du das einschätzen, wie da die unterschiedlichen Body-Types drauf einziehen? Weil ich würde jetzt zum Beispiel, jetzt machen wir es mal an meinem Beispiel, ich würde mich beschreiben als eher, ja, ich bin jemand, der Schwierigkeit hat, Kraft aufzubauen. Ich habe sehr viel Typ 1 Fasern, sehr viel Slow Twitch Fasern. Ich bin, ja, bei mir, wenn ich kann ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen, da passiert auch nicht viel. Dafür habe ich wahrscheinlich sehr, sehr gute und starke lang ausdauernde ST-Fasern. Und ich habe aber, merke schon, bei diesen ganz langen Ultra Trails, gerade auch beim UTMB, also ich war weit weg von der Leistung von Ruth Croft, meine Herzfrequenz ist komplett gedroppt nach 120 Kilometern. Weil ich halt gemerkt habe, meine Muskeln waren durch, die waren komplett im Arsch. Und ich habe das Gefühl, das ist bei mir so ein Thema, ich bekomme auch sehr schnell Muskelkater. Das ist bei mir sehr schwierig. Kann man da das ableiten von Leuten, die vielleicht generell mehr Kraft haben oder mehr FT-Fasern, dass die sowas dann auch ja dafür prädestinierter sind für sowas und besser trainieren können?
Boah, das ist sehr schwierig.
Okay.
Sehr spezifische Frage. Ich würde sagen, jemand wie du, der könnte von einem generellen Krafttraining sicherlich profitieren. Und vielleicht kann man, eigentlich ist sowas, was du auch gesagt hast, wo du diese Downhill-Sachen gemacht hast.
Ja.
Das ist dann vielleicht was, worauf du dich ein bisschen mehr fokussieren musst.
Genau.
Weil das so ein Exzentrik-Training ist, da ist nochmal ein anderer Anpassungsmechanismus hinter im Vergleich jetzt zu einem Kraftausdauertraining.
Mhm.
Genau, aber insgesamt würde ich sagen, dass eigentlich du ja schon einen sehr guten Stoffwechsel hast, um so lange Rennen machen zu können. Ne? Dann geht's
ja,
halt.
Absolut, ja.
Genau, da geht's dann weniger. Es geht ja auch gar nicht so krass um, dass man jemand hat, der super kräftig, also super viel Kraft hat. Ja, es geht darum, jemanden zu haben, der sehr viele Typ 1 Fasern hat.
Mhm.
Und in den Typ 2 Fasern, die er hat, versucht sein Kraftniveau ein bisschen zu erhöhen.
Ja.
Ja. Also darum geht's ja vor allem. Wir wollen gar nicht so viele Typ 2 Fasern haben. Also
nee,
das
klar,
ist gar nicht unser Ansatz, sondern wir wollen die, die wir haben, halt ein bisschen stärker machen.
Mhm.
Und darum geht's halt viel. Und deswegen würde ich so dieses Profil, was du jetzt erklärt hast, würde ich das vielleicht gar nicht so unterstützen. Also jemand, der vielleicht Fußball gespielt hat, ja, viele Typ 2 Fasern hat, der hat dann vielleicht ein bisschen höheres Kraftniveau, aber der hat gar nicht die energetische Kapazität, über ja. die Typ 1 Fasern das bereitzustellen. Deswegen würde ich sagen, ist das vielleicht eher so ein kleiner Trugschluss.
Hm.
Ja.
Ja, bei mir ist es so, ich habe Fußball gespielt, habe aber trotzdem keine Typ 2 Fasern. Das war auch das Problem beim Fußball.
Ja.
Warum ich dann irgendwann zum Läufer geworden bin. Genau. Ja, cool. Aber das ist auf jeden Fall so ein unfassbar großes Thema, diese Ermüdungsresistenz in unserem Sport, dass wir da, glaube ich, nicht das letzte Mal drüber geredet haben, sondern in Zukunft noch öfter drüber reden werden. Sehr, sehr gerne auch, wenn ja, du alle deine Ergebnisse von deiner Studie hast, da freue ich mich schon drauf, da werden wir das vielleicht nochmal wieder aufgreifen. Es war wieder sehr, sehr spannend und vielleicht ein krasser Deep Dive heute, vielleicht nochmal nerdiger, als es sonst so war.
Ja. Ich habe versucht, nicht zu krass abzunerden, aber.
Ja, aber ich war schuld.
Halt es gibt halt Themen und ich glaube, das hat man jetzt ja auch gesehen. Du warst sehr enthusiastisch und hast
ja.
auch so ein bisschen den Hype mit hier in den Podcast gebracht.
Ja.
Und es geht ja auch gar nicht drum, das habe ich dir auf Off-Record schon gesagt, dass ich jetzt hier das total scheiße finde oder so, sondern.
Das kam auch nicht so rüber.
Ja, mir geht es halt immer drum, Themen, die von denen Leute immer denken, dass das so der heilige Gral wäre,
ja.
So ein bisschen einzuordnen.
Mhm.
Ja. Und versucht, wenn ihr euch das Thema interessiert, dann lest euch selber ein, bildet euch auch selber eine Meinung. Und das, was wir hier machen, ist ja nur einen offenen Diskurs führen, damit man manche Aspekte von so Dingen, und das ist ja nicht nur das Einzige, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Themen, über die man so diskutieren kann, versucht euch so eure eigene Meinung zu bilden. Und wenn ihr das Gefühl habt, dann euch hilft das, dann ist das auch gut. Und wenn ja. jetzt zum Beispiel die Wissenschaft sagt, nee, das bringt nichts, aber ihr habt das Gefühl, euch bringt das was, dann ist das ja viel mehr wert, weil ihr wollt ja für euch als Individuum herausfinden, was gut funktioniert. Und die Wissenschaft kann ja immer nur auf eine breite Masse quasi das so ein bisschen abbilden. Und deswegen versucht das für euch rauszufinden, aber versucht euch auch zu bilden. Und ich glaube, wenn ihr den Podcast hier hört, dann seid ihr schon einen sehr großen Schritt weiter und könnt das auch auf alle anderen Themen so ein bisschen mitbeziehen.
Ja, ich glaube, das ist sowieso die ultimative Wahrheit und Erkenntnis. Es gibt keine, beim Ausdauersport, es gibt keine Hype-Themen, es gibt nicht eine Wahrheit und sowieso ist, was wir auch versucht haben herauszustellen, ist auch sehr, sehr individuell. Woher komme ich? Was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Welches Ziel habe ich? Und deswegen ist es, glaube ich, auch so komplex und so kompliziert und so, ja, so ein bisschen nerdig, sage ich jetzt mal. Es ist einfach so, weil es natürlich immer darauf ankommt. Und ich glaube, das hat unser Gespräch ganz gut abgebildet. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du das vielleicht auch mal in deinem Training ein bisschen ausprobieren kannst. und dann für dich rausfindest, ob das dir auch weiterhilft.
Genau. Ich werde jetzt nochmal eine von diesen, sieben, acht Tage eine von diesen Down-Einheiten machen, aber nicht mehr so intensiv wie beim letzten Mal, sondern eher so dezent. Mal gucken, ob das zum Beispiel auch was nützt. Cool, Marco, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann freue ich mich. Ich laufe mir dann die Seele im Leib, aus dem Leib in anderthalb Wochen auf Malle und hören wir uns danach hoffentlich bald mal wieder.
Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und hoffe, dass du deine maximale Herzfrequenz im letzten Anstieg erreichst.
Boah, das ist eigentlich ein gutes Ding, weil ich habe gerade festgestellt beim Blick auf die Startliste, dass es ein brutal starkes Feld ist, nur Raketen am Start, also nur internationale Top-Athleten. Und das ist ganz schwer, sich da ein Platzierungsziel zu setzen. Ein Zeitziel ist auch schwer, weil die Strecke ist noch nie jemand gelaufen und ich kann es auch schwer einschätzen. Aber das ist mal ein gutes Ziel, Marco. Die höchste Herzfrequenz im letzten Anstieg. Aber das ist auch ein brutal ambitioniertes Ziel. Also wenn ich das schaffe, dann bin ich richtig gut dabei.
Ja, dann hast du es gut gepaced auf jeden Fall.
Ja, dann habe ich es gut gepaced oder richtig gut meine muskuläre Ausdauer trainiert.
Ja.
Cool, danke dir. Marco, bis
zum nächsten
Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.